Ich freue mich wirklich, an diesem Sonntag hier zu sein, nach längerer Zeit auch nicht auswärts einen Dienst zu haben an einem Abendmahlsgottesdienst, so auch mit euch wieder Gemeinschaft auch am Abendmahl zu haben. Ich freue mich darüber, freue mich über diese Räumlichkeiten, kein Hall, nicht kalt, bequeme Sitze, schön, ja. Manchmal muss man erst was anderes erleben, dann wird man dankbar für das, was man hat. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Ich hoffe, dass ihr alle gut versteht. Wir wollen heute wieder das Markus-Evangelium aufschlagen. Auch an diesem Sonntag möchte ich euch bitten, ihr habt eure Bibel dabei und könnt ihr mit mir das Markus-Evangelium aufschlagen. Wir kommen heute zu einem sehr wichtigen Text. Und das habe ich schon zu einigen Texten gesagt. Und das ist auch so, aber das ist wirklich ein sehr wichtiger Text und er, auf den ersten Blick scheint er gar nicht so wichtig zu sein und so herrlich zu sein, aber das ist wirklich ein wichtiger Text. Nicht nur wegen dem Inhalt, über den wir gleich nachdenken und reden werden, sondern allein wegen der Platzierung, an welcher Stelle dieser Text steht. Es ist Markus Kapitel 10, die Verse 46 bis 52, damit ich euer Aufmerksamkeit bei mir habt und ihr nicht sucht, von welchem Text redet er. Dieser Text bildet nicht nur das Ende vom 10. Kapitel. So, wir kommen hier ans Ende vom 10. Kapitel, sondern dieser Text und dieser Abschnitt bildet sozusagen auch den Höhepunkt von den ganzen 10 Kapiteln. Hier endet in gewisser Weise die intensive Unterweisung der Jünger Jesu und die Vorbereitung für die Verkündigung des Evangeliums. Die 3 Jahre wurden in den 10 Kapiteln von Markus entfaltet und mit diesem Abschnitt oder mit dieser Begebenheit endet sozusagen diese Unterweisung, zumindest wie Markus uns sie darstellt. Und in gewisser Weise ist das jetzt der Höhepunkt von all dem, was vorher gesagt worden ist. So, sowohl inhaltlich und auch von der Stellung nimmt dieser Text also eine ganz besondere Rolle. 10 Kapitel lang wurde das Evangelium von Jesus Christus vorbereitet und in den letzten 6 Kapiteln, die jetzt ab da folgen, widmet sich Markus der letzten Woche, der Passionswoche Jesu. Das heißt, ungefähr 3 Jahre, 10 Kapitel und eine Woche, 6 Kapitel. Und von daher haben wir hier einen Übergang. Also hier sind wir an einer Stelle, ab hier, alles was danach passiert, ab diesem Ereignis, beginnt sich das zu erfüllen, was Jesus die ganze Zeit vorbereitet hat und auch die Jünger gelehrt hat, nämlich dass er nach Jerusalem gehen muss, dass er verraten werden muss, dass er leiden wird, dass er sterben und auferstehen wird. Das heißt, ab nächsten Abschnitt beginnt sich das alles zu erfüllen, was er vorher gelehrt hat. Er hat nicht nur gelehrt, dass das passieren wird, er hat auch gelehrt, warum es passieren wird. Und er hat gelehrt auch, wie es passieren wird. Und hat gelehrt, dass diese Tat, die dann eben in den 6 weiteren Kapiteln beschrieben wird, die Grundlage der Erlösung sein wird. Und die Grundlage, um das Reich Gottes in Empfang nehmen zu können. Und er lehrte, wer das bekommt. Wer das annehmen kann, was ist die Voraussetzung dafür? Er lehrte sie, dass das nichts mit Leistung, mit Stärke, mit Frömmigkeit und mit Herkunft und mit Familienbeziehung, mit allen Dingen zu tun hat, sondern dass es allein darauf ankommt, dass er sein Leben als Lösegeld geben wird für viele. So, ab hier beginnt sich das alles zu erfüllen, was Jesus vorher gelehrt hat. Doch bevor er das tut, bevor er nach Jerusalem eingeht, ist er auf dem Weg, auf dem Pilgerweg. Und der führt gerade durch Jericho durch eine alte Stadt. Und kundige Bibelleser haben schon vielleicht was von dieser Stadt mal gehört. Und Jesus geht durch diese alte Stadt Jericho und auf dem Weg nach Jerusalem, um dieses Erlösungswerk zu vollbringen. Und was da geschah auf diesem Weg und in Jericho, das wollen wir jetzt miteinander lesen. Das ist dieses wichtige Ereignis und ein wichtiger Abschnitt in der Bibel. Lasst uns das lesen, Kapitel 10, Vers 46. Bis 52. Und sie kommen nach Jericho, und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Wir wollen um den guten Segen Gottes bitten, dass er uns diesen Text aufschließt und die Notwendigkeit und die Wichtigkeit dieses Textes uns vor Augen malt. Dazu stehen wir auf im Gebet und ich will Jesus um seinen Segen bitten. Wir wollen bitten, Jesus, dass du uns segnest, dass du diese Zeit segnest, wenn wir dein Wort betrachten, über dein Wort nachdenken, Herr, dass wir dir darin und dem Evangelium begegnen. Herr, rede du zu unseren Herzen, öffne du unsere Augen des Herzens, dass wir sehen und dass wir erkennen, wie herrlich das Evangelium in all seiner Höhe, all seiner Breite, all seiner Tiefe ist. Ich bitte dich, Herr, schenke das Wunder, dass auch heute wir dadurch erbaut, gestärkt werden. Und wenn heute jemand da ist, der das Evangelium noch nicht kennt und auch noch nicht gesehen hat, dass er es erkennen darf und dass er es sehen darf. Um dieses Wunder will ich bitten vor dir, auf Grundlage deiner Erlösung und deiner Barmherzigkeit, Jesus. Amen. Auf den ersten Blick scheint dieser Abschnitt einfach ein weiteres Wunder. Und nicht so auffällig und vielleicht auch nicht so besonders, als ein ganz besonderer und wichtiger Text. Und warum an dieser Stelle einfach noch mal so ein Wunder? Wir haben über langen Zeitraum und in den 10 Kapiteln vorher viele Wunder uns angeschaut und mehrmals wurde uns erklärt und erzählt und wir haben uns mehrmals angeschaut, welche Wunder Jesus tat, warum er sie tat, was er dadurch zeigen wollte. Und jetzt am Ende von seinem Lebensweg kurz vor Jerusalem, eine Woche bevor er das Erlösungswerk vollbringt, tut er noch ein Wunder und dann schreibt Markus und berichtet noch von diesem Wunder. Warum an dieser Stelle dieses Wunder? Zu einem, allein aus der Tatsache, dass das letzte Wunder war, das Jesus getan hat. Wenn man sich dessen schon bewusst wird, Jesus hat danach in dieser Weise kein einziges Wunder mehr getan. Er hat andere Wunder getan. Er hat einen Feigenbaum verdorren lassen, das werden wir noch sehen. Er ist von den Toten auferstanden, er kannte die Herzen, all diese Dinge. Er wusste, wo die Esel zu holen sind. Das sind natürlich auch Wunder, über die wir nachdenken und anschauen müssen. Aber dieses Wunder, das er einem Menschen diese Art und Weise getan hatte, das war das letzte Mal, dass er in dieser Weise Menschen berührte und sie heilte. Von daher ist es auch der Höhepunkt und das Ende seines Heilungsdienstes gewesen. Allein das macht dieses Wunder besonders. Aber nicht nur das, dass er geheilt hatte. Ich glaube nicht, dass die Begebenheit uns lehren möchte, ja, Jesus kann immer noch Wunder tun. Und dass Markus einfach uns daran erinnern wollte, ja, Jesus hat immer noch geheilt oder Jesus kann heilen. Das ist, es ist eine gute Erinnerung, wenn es das wäre. Es ist gut, dass wir daran denken, dass es Jesus tun kann. Aber die Bedeutung von dieser Stelle liegt nicht darin, dass Jesus jemanden die Augen geöffnet hat. Das hat er vorher auch schon getan und zwar mehrmals. Die Bedeutung liegt woanders und die Bedeutung liegt, und ich traue es mir fast gar nicht zu sagen, weil ich das schon so oft sage und manchmal Angst habe, ich nerv euch damit, die Bedeutung liegt in dem berühmten Kontext. Die Bedeutung liegt in dem Zusammenhang. Und werdet mir nicht böse, wenn ich das sage. Um diese Stelle und die Wichtigkeit und die Bedeutung dieser Stelle recht zu fassen, was eigentlich das zu sagen hat, um zu sehen, dass es mehr wie einfach nur das ist, dass ein Mann wieder sehen konnte, müssen wir den ganz großen Zusammenhang uns nochmal miteinander anschauen. Und ich glaube, das ist fast mit in dieser Weise das letzte Mal, weil die 10 Kapitel sind dann rum. Da werden wir uns mit der einen Woche beschäftigen. Von daher tut es gut. Ich habe heute Morgen, als ich nochmal das durchgegangen bin und das niedergeschrieben habe, habe ich glaube, fast mir eine Stunde Zeit genommen, mir selbst nochmal den Kontext niederzuschreiben, obwohl ich jede Woche diese Texte lese, 4 Jahre lang das Markus-Evangelium mittlerweile lese, fast jede Woche darüber predige, zwinge ich mich dazu und auch halte ich als notwendig, mich daran zu erinnern, um was geht es hier eigentlich? Wo steht diese Stelle und was ist vorher passiert? Denn erst in diesem Licht, in diesem Zusammenhang, denke ich, können wir diese Stelle recht fassen und wirklich in der Tiefe verstehen und den Schatz in der Tiefe heben. Zu anderem habe ich gedacht, wenn es mir selbst persönlich gut tut, dann wird es vielleicht euch auch gut tun. Und zum Letzten dachte ich, wir haben immer wieder Gottesdienstbesucher, die nicht 4 Jahre lang unterwegs mit uns waren in all diesen Stellen. Und die sollten auch zumindest auf die kurze Reise mitgenommen werden, um zu verstehen, um was geht es hier eigentlich. Jesus begann seinen Dienst mit der ersten Predigt. Und die erste Predigt, die er gehalten hat, überliefert uns Markus. Er rief auf, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. So beginnt das Markus-Evangelium mit dem Aufruf, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was die Buße bedeutet und was dieser Glaube an das Evangelium bedeutet, hat er uns in 10 Kapiteln, wurde uns in 10 Kapiteln überliefert. Die Buße sollte getan werden über die eigene Selbstgerechtigkeit. Und so einige Bibelstellen, so einige Passagen, so einige Geschichten haben uns aufgezeigt, wie die Menschen zur damaligen Zeit, heute nicht anders, in ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit so gefangen waren. Sie hielten sich für gut, sie hielten sich für gerecht, sie hielten sich für fromm. Und Jesus zeigte bei vielen Begebenheiten auf, dass ihre Frömmigkeit und ihre Selbstgerechtigkeit nichts anderes war wie Hochmut. Er hat ihnen aufgezeigt, wie das nichts anderes war wie Lehren der Menschen und Traditionen, auf die sie gebaut haben und gedacht haben, wenn sie diese Dinge tun oder diese Dinge lassen, sind sie gerecht vor Gott, sind sie gute, sind sie treu und haben Anspruch auf die Segen, auf den Segen, auf die Gnade und somit auch auf das Reich Gottes. Und es gab einige Stellen und einige Begebenheiten, in denen Jesus es wirklich sehr hart ihnen vor Augen gemalt hat, dass ihre Selbstgerechtigkeit vor Gott nichts gilt. Und dass es Heuchelei ist, was sie haben und keine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. An einigen Beispielen wurde es deutlich, wie zum Beispiel an den schriftgelehrten Pharisäern, die jedes Mal Jesus auflauerten und ihm versucht haben, ihm seine Sündhaftigkeit vorzuzeigen und dabei wurden sie überführt von ihrer Heuchelei. Es wurden einige spezielle Beispiele uns gegeben, unter anderem zum Beispiel die Gerechtigkeit eines so eines schriftgelehrten Pharisäers war vom reichen jungen Mann, der gedacht hat, von Jugend auf immer gerecht zu sein und ging traurig davon, weil er nicht glauben konnte und sich auch dieses Urteil nicht zusprechen lassen. Er ist nicht so gut, wie er dachte. Er ist nicht der Erste, wie er denkt, dass er es ist. Und zum Letzt, und das ist für mich am meisten Schockierenden, ganz viele Lektionen der falschen Selbstgerechtigkeit hat Jesus durch seine eigenen Jünger gelehrt. An wie viel Gelegenheit, wie viele Situationen wurden an seinen eigenen Jüngern deutlich, wie falsch sie waren, wie selbstgerecht sie waren und was für ein falsches Verständnis sie vom Reich Gottes hatten. Darüber galt es, Buße zu tun. Ich fasse es nochmal zusammen. Die Buße zu tun oder das Buße zu tun bedeutet, über seine Selbstgerechtigkeit Buße zu tun, einzugestehen, ich bin nichts, einzugestehen, ich habe nichts, einzugestehen, ich kann nichts. Wichtig für unseren Kontext, und wenn ich das erzähle, hoffe ich, dass ihr die Worte der Verse, die ich gerade gelesen habe, schon ein bisschen noch im Ohr habt und vielleicht diese Dinge schon in diesem Abschnitt entdeckt. Das Zweite war, Jesus sagte, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wiederum, 10 Kapitel lang wird uns entfaltet, was bedeutet das, an das Evangelium zu glauben. 2 Dinge versuchte ich euch über die Jahre deutlich zu machen. Das Erste ist, wir müssen glauben, wer Jesus Christus ist. Er ist nämlich nicht der Sohn Gottes. Bewiesen durch zahlreiche Machttaten und Wunder in seiner Vollmacht. Er ist der Sohn Gottes. Ein Großteil der Beweisführung, was wir glauben, er ist der Sohn Gottes. Nicht irgendein Mensch, nicht irgendein guter Mensch. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Und darum ist auch er der Einzige, der sein Leben als Lösegeld für die vielen geben kann. Er ist der, der durch seine Tat die Gerechtigkeit aufrichten wird, die von Gott gebraucht wird, die Gott sucht. Er wird sein Leben geben als Lösegeld. Das gilt zu glauben. Das ist die gute Nachricht. Nicht unsere Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit wird uns zugerechnet. Man kann das Reich Gottes sich nicht erarbeiten. Man kann das Reich Gottes sich nicht erkämpfen. Man kann sich das Reich Gottes nicht erschleichen. Man bekommt es nicht durch Beziehungen. Man bekommt es nicht durch Frömmigkeit. Man kriegt es geschenkt. All diese Wahrheiten, Das ist der Inhalt des Glaubens an das Evangelium, wurden uns in den 10 Kapiteln auf wunderbare Art und Weise vor Augen gemalt. Und ich hoffe, dass hier und da noch eine Predigt bzw. noch ein Abschnitt euch gut in Erinnerung da geblieben ist. Das ist der Inhalt des Evangeliums, das ist das Inhalt des Glaubens, was geglaubt werden muss. Das ist der ganz große Kontext. Und unser Abschnitt bildet sozusagen den Abschluss, den krönenden Abschluss, und bringt es in einem positiven Beispiel. Wir haben 2 negative Beispiele gesehen, die letzten Sonntage. Bringt es in einem positiven Beispiel, was bedeutet das, Buße zu tun, und was bedeutet das, an das Evangelium zu glauben. Wir haben ein Beispiel in einer Person, der Bartimäus, der diese Dinge wohl hat. Und wir können sehen, wie diese Dinge da uns begegnen. Und wir bekommen hier, wie gesagt, ein positives Beispiel. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch noch 2 Sachen zeigen, wie die Texte unmittelbar miteinander verknüpft sind. Dass es nicht lose Geschichten sind. Nicht einfach jetzt irgendeine Heilung über einen Mann, der wieder sehen konnte. Und dann können wir uns wieder rein freuen. Guck mal, Jesus konnte auch Blinde sehend machen. Dass das alles eine innere geistliche Logik hat. Und dass die Texte aufeinander aufbauen und immer klarer und immer sich zuspitzen auf diese eine herrliche Botschaft des Evangeliums. Und zwar folgendes. Ich möchte euch ganz kurz zeigen. Schaut mal, wie beginnt, als Jesus, bevor Jesus 3-mal den Jüngern erklärte und lehrte, dass er leiden wird und sterben und auferstehen wird und die Erlösung schafft, hat er vorher ein vernichtetes Urteil über sie ausgesprochen. Und zwar steht dieses Urteil in Markus Kapitel 8, Vers 17 und 18. Ich hoffe, vor lauter Wiederholung habe ich euch nicht verloren. Seid noch bitte kurz bei mir, bevor wir zu dem Text kommen. Schaut mal, da heißt es, und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr? Genau, weil ihr keine Brote habt, begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht. So beginnt jetzt die Unterweisung, ab dann kommt das Bekenntnis von Petrus und sofort die erste Leidensankündigung, dann die zweite Leidensankündigung und dann die dritte Leidensankündigung. Und dazwischen unterweist Jesus, was es bedeutet, ans Evangelium zu glauben. Was ist die Voraussetzung zu der Annahme des Reiches Gottes? Wie beginnt aber diese Unterweisung? Mit einem Wunder oder beziehungsweise mit der Aussage, ihr habt Augen und ihr seht nicht. Und dann macht er ein Wunder und sagt, wisst ihr was, ich muss die Augen aufmachen, damit ihr seht. So beginnt sozusagen hier auch der engere Kontext mit einem Wunder über die Heilung eines Blinden. Und wie endet das Ganze? Wiederum mit einem Wunder über die Heilung eines Blinden. Das ist sozusagen der Rahmen. Das heißt, das, was dazwischen steht, es geht darum, dass wir Dinge sehen können, dass wir Dinge verstehen können. Um daran glauben zu können, müssen uns die Augen geöffnet werden, dass wir diese Wahrheiten verstehen. Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie haben all diese Wunder gesehen und haben immer noch nicht verstanden, wer er ist und was er tut. Und dann sagt er, ich muss euch die Augen öffnen. Und wisst ihr was? Und am Ende von dieser Unterweisung, was tut er? Er öffnet die Augen. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Das ist in gewisser Weise ein bisschen der engere Kontext vor diesem ganzen Zusammenhang. Aber es gibt noch 1-2 weitere Verbindungen, die auch hier für uns wichtig sind, dass wir begreifen, diese Begebenheiten gehören eben zusammen. Unmittelbar nach der ersten Leidensankündigung, ihr wisst das mittlerweile, streiten sie, wer unter ihnen der Erste ist. Und in ihrer Arroganz weisen sie die ab, die Voraussetzung aber für das Reich Gottes mitbringen. Das waren die kleinen Babys, richtig? Die Mütter bringen und sie sagen, weg mit euch, spielen sich auf und begreifen selbst nicht, sehen selbst nicht, was ist die Voraussetzung für das Reich Gottes. Und dass die Babys sie mitbringen, sie sind schwach, sie können nichts, sie haben keine Leistung, keine Fähigkeit. Und Jesus sagt, ihnen gehört das Reich und die Jünger weisen sie ab. Merkt ihr, was in unserer Geschichte heute war? Da ist einer da, der ist blind, der ist ein Bettler, der sitzt da. Und der kann nicht viel, er hat nicht viel. Und als Jesus vorbeigeht und er zu Jesus will, was machen die? Die machen genau das Gleiche wie mit den Kindern. Sie weisen ihn ab und sagen, sei still, hör auf. Belästige nicht. Merkt ihr die Parallele? Hier passiert genau das Gleiche wie bei den Kindern. Interessanterweise gehören aber beide Personen, sowohl die Kinder wie dieser Mann, zu denjenigen, die die Voraussetzungen für das Reich Gottes mitbringen. Und diejenigen, die es noch bekommen sollen, weisen sie ab und wehren ihnen. Das ist der Zusammenhang. Das ist bewusst in den Zusammenhang gebracht. Und diese Geschichten stehen nicht ohne Grund nebeneinander, beziehungsweise in diesem Kontext. Hier geht es darum, dass Jesus sagen will, wisst ihr was? Ihr braucht ein Verständnis, ihr braucht offene Augen, um zu sehen, wer ist derjenige, der das Reich Gottes empfangen kann. Und er lehrte sie, sie müssen sein wie die Kinder. Er lehrte sie, sie müssen sein wie die Sklaven. Und jetzt, wisst ihr was? Er sagt, das bedeutet schwach, hilflos, willenlos, abhängig, ohne Selbstbestimmung. Und jetzt kommt ein Beispiel, nicht ein negatives, ein positives Beispiel. Jetzt ist einer da, der hat keinen großen Willen, der kann nicht viel tun, er ist arm, er ist blind, er ist schwach, er ist auf andere angewiesen, er kann auch sich selbst nicht tun, jemand muss ihn führen, jemand muss ihm helfen, sagen, hier ist dein Platz, setz dich hin, streck deine Arme aus, vielleicht wirft jemand was hinein, wenn jemand nichts hineinwirft, was dann? Hat er nichts? Er ist ein Bettler, das heißt, er ist arm, hat nichts. Und wisst ihr was? Dieser ist ein positives Beispiel dafür, für die Voraussetzung, was bedeutet ein Kind zu sein und was bedeutet ein Sklave zu sein. Das ist der Höhepunkt. Wir werden gleich das miteinander hoffentlich entdecken. Das ist das eine. Das andere, was eine weitere Verbindung, und damit belasse ich es mit dem berühmten Kontext, ist folgendes. Schaut mal, unmittelbar davor, das war, glaube ich, die letzte Sonntagspredigt, sogar buchstäblich die letzte, hatten wir die Begebenheit in Kapitel 10, als Jakobus und Johannes zu Jesus kamen und haben gesagt, wir wollen, dass du das tust, was wir wollen. Könnt ihr euch noch erinnern? Sie sagen, wir wollen und wir können. Und Jesus sagt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Richtig? Schaut mal Kapitel 10, Vers 35 und 36. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, was wir, um was dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich tun soll? Und die sagen was? Wir wollen, dass du uns zu Rechten, zu deinen Linken hinsetzt. Gib uns die ersten Plätze. Gib uns Macht und gib uns Einfluss. Wir wollen uns, dass du uns zu den Ersten machst, zu den Privilegierten. Wir erinnern uns, die spielen ihre Familienkarte aus, sind Cousins, Vitamin B, bringen die Mutter voraus. Aber erstens, sie wollen. Und ihr Motiv ist absolut egoistisch. Und tut Jesus, was sie wollen? Er sagt, das steht mir nicht zu, das steht beim Vater, bei denen denen es bereitet ist. Aber wichtig für uns, Jesus sagt, was wollt, dass ich euch tue? Und sie kriegen es nicht. Und jetzt schaut mir in Kapitel 10, Vers 51, unser Text für heute. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Merkt ihr? Genau das Gleiche. Hier fragt Jesus wieder, was willst du, dass ich tue? Das ist die gleiche Thematik. Und interessanterweise bekommt er es oder nicht? Er bekommt es. Was ist der Unterschied? Beide wollten was. Also beide. Jakobus und Johannes wollten was. Der Blinde wollte was. Die bekommt es nicht, der bekommt es. Was ist der Unterschied? Der Text sagt uns, was der Unterschied ist. Was ist die Voraussetzung, um empfangen zu können? Was ist die Voraussetzung, um empfangen zu können? Wir haben Folgendes gelernt. Es liegt nicht an dem Menschen. Es liegt nicht in seinem Wollen. Es liegt nicht in seinem Willen. Es liegt nicht in seiner Leistung. Es liegt nicht im Geld, nicht in der Frömmigkeit. Es liegt nichts. Bei den Menschen ist es unmöglich. Das haben wir gelernt. Aber bei Gott ist es möglich. Warum? Weil Gott derjenige, der ist, der bestimmt. Der souveräne Herr, der gibt. Was braucht es? Was braucht es aber auch von unserer Seite? Dass wir es bekommen. Was ist die Voraussetzung dafür? Dieser Text lehrt uns. Und das ist für mich der Höhepunkt. Und das, jetzt bringt Jesus, das Markus-Evangelium, es auf den Punkt. Was ist wirklich die Voraussetzung, um das Reich Gottes empfangen zu können? Ich hoffe, dadurch diesen kurzen Überblick und diese kurzen Zusammenhänge euch zeigen zu können, dass der Kontext wichtig ist und dass es immer noch um die gleiche Thematik hier geht. Und dass wir diesen Text nicht loslösen dürfen von dem, was vorher geschehen ist. Wir müssen das heißt aus dieser Perspektive lesen und zu verstehen, was bedeutet es was ist die Voraussetzung für Empfang des Reiches Gottes? Was braucht es? Schauen wir uns die Verse im Einzelnen an. Ich werde nicht komplett im Einzelnen, also wirklich alles durchgehen. Wir wollen heute noch das Abendmahl miteinander feiern. Und der Blick auf die letzten Predigten, habe ich gesehen, es waren immer über eine Stunde. Von daher, ich werde versuchen, so das Wesentliche euch vor Augen zu malen und hoffe, durch das Evangelium euch groß zu machen. In drei Teilen oder in drei Punkten möchte ich das euch das kurz zeigen. Der erste Punkt ist, das was der Bartholomäus war, ist der erste Punkt. Das ist Vers 46. Der zweite Punkt ist, der zweite Punkt ist, das was Bartholomäus wollte. Und der dritte Punkt ist, das was Bartholomäus hatte. Also, was er war, was er wollte und was er hatte. Diese drei Punkte möchte ich mit euch in diesem Text miteinander anschauen. Vers 46, was er war. Und sie kommen nach Jericho, und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho herauskamen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. So, was er war. Jesus geht auf dem Pilgerweg, und dieser Pilgerweg, der geht nach Jerusalem. Um diese Jahreszeit gingen einige Leute diesen Weg nach Jerusalem, um dort an dem Fest teilzuhaben, an dem Passa. So pilgerten viele aus verschiedenen Landstrichen und Gegenden nach Jerusalem. Und ein dieser Pilgerwege ging eben auch durch Jericho. Wie gesagt, Jericho ist wahrscheinlich euch ein Begriff. Wer weiß noch, oder wo finden wir Jericho? Jericho ist die eine Stadt, die Josua als die erste Stadt einnehmen sollte, nachdem Volk Israel über den Jordan zog und sie die erste Stadt eingenommen haben. Die Hurab kommt aus dieser Stadt, die dann die Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter Davids wurde. Das ist diese kleine Stadt, oder was heißt kleine Stadt, die befestigte Stadt, die als erste gefallen ist, bevor das Volk Israel die Verheißung und den Segen des Erbes und des verheißenen Landes in Anspruch nehmen können. Das ist von dieser Stadt Jericho ist die Rede. Für uns ist es wichtig, dass es ein altes und ein neues Jericho gab. Das heißt, diese Stadt war mehr oder weniger in zwei Teile eingeteilt. Es gab einen alten Teil Jerichos, da wohnten nicht mehr viele. Und es gab einen neueren Teil Jerichos, da wohnten die meisten Menschen. Beides lag auf dieser einen Pilgerroute. Und diese neue Stadt Jericho, oder zumindest der neue Stadtteil Jericho, da wohnten die meisten Menschen. Das war auch zum Beispiel die Winterresidenz von dem Sohn vom König Herodes. Der überwinterte da immer in Jericho. Und in dieser Stadt wohnten einige, und da zog Jesus vorbei. Warum sage ich euch? Warum ist das wichtig? Schaut mal, Markus sagt, und sie kamen nach Jericho, und als er und seine Jünger und die große Volksmenge aus Jericho herausgingen. Er gibt uns eine Information, dass Jesus nach Jericho hineinkam und dass Jesus von Jericho hinausging. Warum ist das wichtig? Weil in Jericho einiges passiert ist. Und weil manche meinen, dass das ein Widerspruch ist zu den anderen Evangelien. Wenn man Lukas Evangelium Kapitel 18 aufschlagen würde, da steht die gleiche Begebenheit. Und dort schreibt Lukas, dass Jesus nach Jericho hineinging und den Blinden heilte. Hier steht aber, dass er aus Jericho hinausging. Und so sind natürlich Bibelkritiker, die dann sehr, sehr aufmerksam sind und gerne irgendeinen Fehler entdecken, die sagen, aha, hier ein Fehler, kann gar nicht Wort Gottes sein, hier gibt es einen Fehler. Dann gibt es einen zweiten scheinbaren Widerspruch. Matthäus schreibt von zwei Blinden und Markus schreibt nur von einem Blinden. Da sagt man wieder, aha, der nächste Fehler. Und so spricht man die Glaubwürdigkeit der Schrift aufgrund von solchen Bibelstellen ab. Ich möchte euch nur ganz kurz sagen, wir müssen verstehen, dass es zwei Teile von Jericho gab. Das heißt, dass wenn Jesus nach Jericho hineinging, ging er in einen Teil, in das alte Jericho, und als aus Jericho hinausging, aus dem alten Teil, lag vor ihm schon der neue Teil von Jericho. Aus welcher Perspektive auch, aus der eine verließ er gerade Jericho, aus der anderen kam er gerade nach Jericho hinein, nämlich zwar in den wirklich bewohnten Teil von Jericho. Und in diesem zweiten Teil, Teil von Jericho, da wohnte auch eine ganz berühmte Persönlichkeit, die werden wir gleich kennenlernen, kennt ihr bestimmt nicht persönlich, aber habt bestimmt was von ihr schon gehört. Also das ist, die Lösung ist nicht, da gibt es einen Schreibefehler, die Lösung ist einfach von der Ortslage. Und dass wir verstehen müssen, dass es sozusagen zwei Teile von Jericho es da gab. Und dass Matthäus aber nur zwei erwähnt und Markus nur einen erwähnt, liegt darin, an der Besonderheit, warum? Markus war einer wichtig, es waren zwei, die sehend wurden, aber nur von einem wird der Name genannt sogar und von einem wird dann auch erzählt bei Markus. Warum? Weil Markus etwas hier deutlich machen möchte. Er möchte den zeigen, der wirklich geglaubt hat. Er möchte den zeigen, der wirklich das Reich Gottes empfangen konnte. Warum? Es waren zwei, aber geglaubt hat nur einer. Wie oft ist das passiert? Jesus hat viele geheilt. Wie viele hat er geheilt? Wenn man überlegt, wenn man die ganze Menge zählen würde, an den Menschen, die er zur damaligen Zeit geheilt hatte, wie viele Tausende von Menschen müssen das gewesen sein? Und wie viele folgten ihm nach? Wie viele blieben am Ende bei ihm? Und wie viele schrien am Ende, kreuzigte ihn? Und das ist hier zeigt Markus, dass, obwohl es zwei waren, das erfahren wir von Matthäus Kapitel 20, sehen wir aber, er erwähnt den einen, der wirklich geglaubt hat, der wirklich das Reich Gottes empfangen hat. Und er erwähnt ihn sogar mit Namen. Das ist erstaunlich. Selten erfahren wir ein Wunder, wo wir einen Namen von ihm sogar bekommen. Und er heißt Sohn des Timäus. Muss ich mal an meinen Sohn denken, Timotheus. Sohn an des Timäus und übersetzt heißt Bartimäus. Bar ist Sohn, Timäus, Sohn von. Das ist so eine kleine Hilfe in der aramäischen Sprache. Also er ist Sohn von. Warum erwähnt Markus ihn auch explizit mit Namen? Wisst ihr was? Weil er bekannt wurde. Nicht nur, dass er der Letzte war, der von Jesus geheilt worden war. Er könnte sagen, ich war der Letzte. Der Sohn des Bartimäus war der Letzte, den Jesus die Augen geöffnet hat, leiblich. Aber nicht nur deswegen, er war bekannt in der Jerusalem-Gemeinde, er war bekannt unter den Christen. Warum? Weil er einer der Letzten, nicht ganz Letzte, aber einer der Letzten war, der nicht nur das Augenlicht gesehen hat, sondern bevor Jesus für die Sünden der Menschen starb, er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Er war unter den Gläubigen als Zeuge, er war unter den Gläubigen bekannt. Und man konnte hingehen und sagen, wo ist der Sohn? Des Timäus, wie war das? Sie kannten ihn. Es war nicht irgendeiner, der einfach sehend wurde. Es war einer, der zum Glauben gekommen ist. Schaut mal, was Jesus über ihn sagt in Vers 52. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend. Und was macht er? Ging nach Hause? Ging irgendwo hin? Ging endlich alles anzuschauen, was er vorher nicht sehen konnte? Er ging und folgte ihm auf dem Weg nach. Wisst ihr, was er wurde? Ein Jünger. Der Bartimäus wurde ein Jünger Jesu. Er hatte Anspruch, er hatte das Reich Gottes empfangen dürfen. Er wurde ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu. Und darum, die Gemeinde kannte ihn mit Namen. Er war bekannt. Matthäus erwähnt ihn mit Namen. Also, wer auf dem Weg nach Jericho geht Jesus vorbei, geht durchs alte Jericho durch. Bevor er in das neue Jericho hineingeht, sitzen zwei Bettler und einer, und vor allem er schreit. Und wer war er? Wer war er? Schaut mal, er war ein blinder Bettler. Ich habe es kurz schon im Kontext wiederholt, deswegen ganz kurz hier an dieser Stelle. Er war nicht nur blind, sondern war auch ein Bettler. Was bedeutet das? Blind bedeutet hilflos, oder? Ich weiß nicht, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wenn ihr wählen müsstet, blind oder taub, was würdet ihr wählen? Ich habe mir gedacht, lieber taub, weil die Zunge richtet so viel Böses an. Aber sehen macht auch nicht besser, gell? Dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, was ich wählen würde. Was ist besser, was ist schlechter? Natürlich ist beides schlecht. Aber beides macht hilflos. Dann dachte ich könnte nie wieder die Bibel lesen. Da habe ich mich für taub entschieden. Wirklich, dann lieber schweige ich, aber ich kann lesen. Jetzt werden meine Augenlicht schlecht, ich muss zur Brille mir holen oder so. Da denke ich, Mann, gar nicht so einfach, gell? Hier ist einer, der absolut hilflos ist. Versteht ihr, blind sein, vor allem in der damaligen Zeit, bedeutet nicht nur Hilflosigkeit in dem Sinne, man muss ihn führen, man muss ihn in etwas hinbringen, er ist hilflos, er kann aus sich selber nichts tun. Das ist die Botschaft, er kann aus sich selbst nichts tun, wie ein kleines Baby. Und er hat gesagt, ich will aber heute die Sonne sehen. Er kann wollen, wie viel er will. Wenn man ihm die Augen nicht öffnen kann, dann kann er es nicht sehen. Das heißt, sein Wille zählt auch nicht. Er kann sagen, ich will heute dahin gehen. Aber wenn man ihn nicht dahin bringt, dann kommt er nicht hin. Hier bekommen wir ein Beispiel, was bedeutet, ein Kind zu sein und wie ein Sklave willenlos zu sein. Dass man die Dinge tun muss, die einem einen machen und was man mit einem gemacht wird, das muss man machen. Man ist hilflos, man ist angewiesen, dass man Hilfe bekommt. Nicht nur, dass man hingeführt wird, sondern dass man auch was zu essen bekommt. Er kann nicht arbeiten. Er war ein Bettler. Wer bettelt gern von euch? Wisst ihr, wie peinlich das ist? Zuzugeben, hey, ich habe nichts. Zuzugeben, ich kann nicht. Könntest du mir helfen? Wisst ihr, dass viele Menschen verarmen, nicht weil man ihnen nicht gibt, sondern weil sie nichts bitten. Warum bitten sie nicht? Sie sind zu stolz. Sie müssen ja zugeben, dass sie es nicht hingekriegt haben, ihre Familie zu ernähren, sich selbst zu ernähren, sonst etwas. Dass sie nicht hingekriegt haben, eine Arbeitsstelle zu behalten, dass sie nicht hingekriegt haben, mit anderen sozial umzugehen. Sie müssen zugeben, dass sie eigentlich versagt haben. Wer gibt schon gern zu, ich habe versagt? Dieser ist ein Bettler, der hat nichts. Er muss sich demütigen, die Arme ausstrecken oder seinen Hut und flehen, sagen, bitte gib mir was. Jedes Mal, wenn ich einen Bettler sehe, mir zerreißt das Herz. Und ich denke, wie weit muss man kommen, dass man sich auf die Straße, auf dem kalten Boden sitzt und stundenlang, jeder Mensch geht vorbei und guckt dich an. Und was denken die Menschen? Oh, so ein schöner Mensch. Mensch, ist der toll. Das ist ein Vorbild für mich. Wie hast du geschafft, so zu sein? Man guckt mit Verachtung. Und ein und das andere Mal geht man so einen großen Bogen um sie herum. Zu der damaligen Zeit galten auch die Blinden als diejenigen, als Sünder. Wisst ihr warum? Weil man hat gesagt, wer hat gesündigt, du oder deine Eltern, dass du blind geboren bist oder blind bist? Das hat einen Grund, warum Gott dich bestraft hat, dass du diese Welt nicht mehr sehen kannst. Was hast du getan? Sie galten als Sünder schlechthin. Verfluchte. Von Gott verfluchte. Strafe lag auf ihn. Das ist ein Blinder. Und dazu gleich ein Bettler. Und der sitzt hier. Wer war er? Was konnte er leisten? Was konnte er bringen? Worauf konnte er pochen? Was könnte er zahlen? Was könnte er vorbringen? Merken wir das? Nichts. Er gehörte zu der untersten Schicht, dass die Leute ihn verachteten. Er musste sie nur kurz melden, er musste nur kurz ein Anliegen sagen. Was haben viele gesagt? Hier steht. Und als er hörte, dass Jesus der Nazarener es sei, fing an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Interessant, gell? Erstmal mal nicht Petrus allein. Viele. Das heißt, Leute, die vorbeigingen, jeder hat gesagt, halt deinen Mund. Wer bist du? Was schreist du hier rum? Keiner sagte, oh Mann, der Arme, wir müssen ihm helfen. Sie haben das mit dem gemacht, was die Jünger mit den kleinen Kindern gemacht haben. Sie haben gesagt, du bist nicht wert. Halt deinen Mund, du nervst. Jesus wird sich doch nicht mit dir, Blinden, Bettler, Sünder beschäftigen. Nur nebenbei. Als Jesus sich mit dem beschäftigte, wisst ihr, als er nach Jericho hineinging, wen er da kennenlernte oder wer Jesus kennenlernte, das war Zachäus. Das geschah genau danach. Die Volksmenge wurde so groß, das Staunen wurde so riesig, und sie folgten Jesus nach und er kam an einen Baum und da war Zachäus. Und wer war Zachäus? Zöllner. Bekannt unter den Juden als ein Sünder. Denn er, wie sagt man das? kooperierte mit den Römern. Er bestahl das Volk. Er erhob Zölle, um für sich zu bereichern. Er war ein Dieb. Er war ein Lügner. Und alle wussten, er ist ein Sünder. Und als Jesus stehen bleibt, nachdem er gerade diesen Mann die Augen geöffnet hat, er geht mit ihm, sagt Zachäus, steig ab, ich muss heute bei dir einkehren. Zachäus voller Dankbarkeit. Und wisst ihr, was die Volksmenge sagten? Weiß er nicht, dass er bei dem Sünder hingehen will? Kennt er ihn nicht? Doch, genau den kennt er. Und darum will er zu ihm. Denn da sagt Lukas Kapitel 19, ist das Vers 10, ich weiß nicht, so da oben bei mir. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Für die Menschen, die dachten, nur die Gerechten, nur die Guten. Und Jesus sagt, wisst ihr, vor wen ich gekommen bin? Für Blinde, für Arme, für Sünder. Warum denn für sie? Ja, sie wissen, dass sie mich brauchen. Sie wissen, dass sie hilflos sind. Sie wissen, dass sie nichts haben. Keine Gerechtigkeit, keine Heiligkeit, kein Besitz, keine Leistung, keine Frömmigkeit. Sie wissen das. Und wisst ihr, warum sie das wissen? Man hat es ihnen oft genug gesagt. Man hat es ihnen oft genug gesagt, du Sünder. Und diejenigen, die oft genug gesagt haben, und man denen gesagt hat, du bist ein Sünder, die haben gesagt, wer bist du? Wie nennst du mich ein Sünder? Bin gerecht, bin ein Kind Abrahams. Mein König ist David, gehöre zu dem auserwählten Volk Gottes. Wie wagst du mich zu verurteilen? Obwohl die größere Sünder waren, haben sie es nicht verstanden, dass sie Sünder sind, wie der reiche Jüngling. Zwei Ereignisse, beide finden Jericho statt. Das sind die zwei letzten Ereignisse, die Jesus tut, bevor er nach Jerusalem hineingeht, um zu sterben. Und für wen zu sterben? Für Sünder. Und nun wird es an diesen beiden Ereignissen gezeigt, für wen ist er in diese Welt gekommen? Für wen stirbt er? Einer ist Zachäus, aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Der andere ist Bartimäus. Klingt fast ähnlich. Zachäus und Bartimäus. Der eine war ein blinder Bettler, der andere war ein schlimmer Zöllner. Sind das gute Beispiele? Ja. Für uns wäre ein Beispiel der reiche Jüngling. Ein guter, frommer Mann, der von Jugend auf immer versucht hat, gerecht zu leben. Jesus sagt, ich zeige euch zwei gute Beispiele. Ich zeige euch hilflose, schwache, sündige Menschen. Das ist die Voraussetzung, um das Reich Gottes empfangen zu können. Diese Begebenheit treibt die ganze Sache, wie gesagt, zu einem großen Höhepunkt. Also er war blind, er war arm, er galt als Sünder, er hatte nichts. Er konnte nichts, er war nichts und wisst ihr was? Und brachte die Voraussetzung dafür, das Reich Gottes zu empfangen. Ich will es so sagen. Und er gehörte zu denen, denen es bereit war, vor Grundlegung der Welt das Reich zu empfangen. Ist das nicht herrlich? Für ihn war das Reich, für solche war das Reich vor Grundlegung der Welt bereitet worden. Für solche Menschen. Für solche Menschen. Gucken wir uns die Verse 47 bis 51, der zweite Teil. Das, was Bartimäus wollte. Was wollte er? Er wollte Erbarmen. Schaut mal, ich lese euch nochmal vor. Und als er es hörte, warum Lukas sagt, er hat Matthäus? Ein von beiden. Sagt, er hat nachgefragt, was ist hier los? Die Leute sagen, Jesus von Nazareth kommt. Als er es gehört hatte, wusste, wer das ist. Wer jetzt vorbeigeht, war ihm alles klar. Und als er es hörte von den Menschen, dass Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Dann bedrohen viele ihn, dass er schweigen solle, er aber schrie umso lauter. Er brüllte, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Was wollte er? Die Jünger kommen und sagen, wir wollen, dass du uns zu den Ersten machst. Weißt du was? Wir haben darüber geredet, wer ist der Erste unter uns? Und wir sind der Meinung, wir verdienen es, die Ersten zu sein. Hier sagt Jesus, was wollt ihr? Und sie kriegen es nicht. Hier ist auch einer, der was will. Und er schreit sehr laut. Und er sagt, Jesus, bitte. Und Jesus sagt, was willst du? Jesus fragt wieder, was willst du? Und wisst ihr, was er nicht will? Er sagt nicht, ich hätte gerne den ersten Platz. Mir reicht es immer, auf der Straße zu sitzen. Mir reicht es immer, hier der Letzte zu sein. Mir reicht es, der Arme zu sein. Ich will auch mal was haben. Das ist total ungerecht. Was kann ich dafür, dass ich blind bin? Was kann ich dafür? Und wenn es meine Eltern waren, was kann ich dafür? Das ist doch ungerecht. Alle leben gut, alle können sehen, ich kann nicht sehen. Alle können essen, ich muss betteln. Alle haben freien Willen, können laufen, wohin sie wollen. Sie kennen die Farben. Das ist doch ungerecht, dass ich blind bin. Jesus, schaffe mir Gerechtigkeit, mach mich sehend. Der Mann pocht nicht auf Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit. Er sagt nicht, es steht mir zu, dass du mich heilst. Er sagt nicht, du musst etwas tun. Tu auch mir was. Ich habe gehört, du hast so vielen geheilt, du musst mich auch heilen. Wisst ihr, das Einzige, was er will, ist was? Erbarmen. Und wisst ihr warum? Weil er weiß, er kann Jesus nichts geben. Er kann von Jesus nichts fordern. Er kann nicht sagen, Jesus, aber weißt du was, 30 Jahre war doch genug bezahlt, damit du dich jetzt mir erbarmst. Er hat nichts, er ist nichts. Das Einzige, auf was er hoffen kann, ist was? Auf das Erbarmen Gottes, mehr nicht. Das ist die Voraussetzung für Empfang des Reiches Gottes. Sich selbst verleugnen, seine Gerechtigkeit verleugnen, seine Fähigkeit verleugnen, einzugestehen, dass wir arm und blind sind, arm in unserem Geist, blind in unserem Geist und sagen, bitte erbarm dich meiner und mach mich sehend. Ich will einfach nur sehen. Nur. Hier geht es nicht um das natürliche Licht. Ich will sehen. Darf ich so sagen? Herr, erbarm dich und lass mich das Reich Gottes sehen. Erbarm dich und lass mich deine Herrlichkeit sehen. Erbarm dich, lass mich das Evangelium sehen. Ich kann von dir es nicht einfordern. Könnt ihr euch erinnern an die letzte Predigt? Und ich kann mir vorstellen, dass hier einige da waren, die hat es aufgeregt. Dass es nicht an dem Wollen und an dem Laufen lag, sondern allein sich an dem erbarmenden Gott. Denn Jesus sagt, es ist für die es bestimmt ist. Und wisst ihr, was der Mensch schon sagt? Das ist ungerecht. Wieso kriegt der eine und der andere kriegt es nicht? Das ist ungerecht. Wer so sagt, der braucht mit Erbarmen nicht rechnen. Aber die Grundlage dafür ist nicht, was ist gerecht, was ist ungerecht. Die Grundlage ist dafür Erbarmen. Die pure Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist das. Und darum ist das der Höhepunkt. Jetzt kommt Jesus dahin und sagt, wisst ihr, was ihr braucht? Ihr braucht das Erbarmen Gottes. Erbarm dich, erbarm dich. Es ist schon erstaunlich, wie viel dieser arme Blinde verstand. Es ist schon erstaunlich, wie viel er wusste. Wisst ihr warum? Als er mitbekommt, dass Jesus der Nazaräer ist, was schreit er? Jesus von Nazareth, kannst du mir helfen? Nee. Er schreit und sagt was? Sohn Davids. Wie kommt er darauf? Ist es euch aufgefallen, dass wir bis dahin von niemandem dieses Bekenntnis hatten? Im ganzen Markus-Evangelium. Hier ist am Ende einer, der weiß, wer Jesus wirklich ist. Was haben wir am Anfang gesagt? Oder ich? Ich weiß nicht, ob ihr es gesagt habt. Was ist die Grundlage? Was müssen wir glauben? Wer Jesus Christus ist. Und das Zweite, was Jesus Christus tut. Wisst ihr, er wusste, wer dieser Jesus von Nazareth ist. Er ist der verheißene Messias. Und wisst ihr, was der verheißene Messias ist? Er ist der Erlöser. Er ist der Retter. Er ist der durch Gott dem David versprochen, einer auf seinen Thron wird setzen und das Volk retten von seinen Sünden. Das ist der Sohn Davids. Das ist der verheißene Messias. Und er schreit zu ihm und sagt, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich. Er weiß, er kann nichts fordern. Er kann nur hoffen und flehen. Und interessanterweise, als die Menschen ihm sagen, schweige, was macht er? Oh, tut mir leid. Weil ich wollte niemanden stören. Peinlich. Wisst ihr, das war ihm sowas von egal. Warum schreit er? weil er sich auf keine andere Weise Gehör verschaffen kann. Warum schreit er? Weil seine Not so groß ist. Er kann nur schreien. Er kann nur zu Jesus schreien und was schreien? Erbarm dich. Kann etwas tun, kann etwas leisten, irgendwelche Werke vollbringen. Und sagt, okay, ich versuche nochmal diese Woche besser zu leben und dann vielleicht. Er kann nur eins, er kann nur zu Gott schreien, er kann zu Jesus schreien und sagt, erbarm dich meiner. Ich wiederhole mich, aber ich sage es nochmal, das ist die Voraussetzung, um das Reich Gottes empfangen zu können. Seine eigene Schuldhaftigkeit, seine eigene Schwachheit, seine eigene Unfähigkeit, seine eigene geistliche und Armut und Blindheit einzugestehen und Jesus, den Sohn des Christus, den Messias, den Erlöser der Welt, um Erbarmen anzuflehen. Und hoffen. Wisst ihr, worauf hoffen? Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Es ist erstaunlich. Jesus geht nicht hin. Er sagt nicht, warte mal, ich komme zu dir. Er sagt, ruft ihn. Er sagt nicht mal zu ihm, komm zu mir. Er sagt, ruft ihn. Zu wem sagt er, ruft ihn? Zu denjenigen, die vorher was getan haben, die gesagt haben, schweige. Das ist eine Lektion. Wer war mit Sicherheit dabei? Unsere Hansels. Was sollten sie lernen? Wen Jesus erhört. Wen Jesus ruft. Abgesehen davon, dass sie hingehen sollen, welche Menschen sollen sie holen? Er hat gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jetzt sagt er zu Petrus und Johannes, geht, holt ihn. Das sind die, die ich hole. Welche? Die in ihrer Not um Hilfe schreien, um Erbarmen. Da könnt ihr nicht sagen, schweige, du bist nicht wert, bist hässlich, bist stinkst, siehst übel aus, kannst nichts machen, wir können mit dir nichts anfangen, nur arbeiten mit dir, müssen wir überall hinführen und so. Immer dir alles erklären, wie grün aussieht. Ihr sagt, holt solche. Fast schon arrogant. Schaut mal, was sie machen. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, was sagen sie? Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Was hat sich da geändert? Gerade eben haben sie noch schweige, jetzt sagt Jesus, holt ihn und jetzt kommen sie als die Versöhner, als die Bringer der guten Botschaft. Sei guten Mutes, komm her, Jesus hat dich erhört. Aber letztendlich ist genau das die Botschaft. Er hat uns gesandt und hat gesagt, geht hin. Und wen sollen wir bringen? Wen müssen wir zu Jesus bringen? Diejenigen, die Jesus ruft. Diejenigen, die Jesus zieht. Ein weiteres Beispiel lernten sie am Zachäus. Zachäus saß auf dem Baum, dachte, er will einen Blick auf den werfen, der gerade so ein Wunder getan hat. Ein Bartimäus, und als er dann Jesus stehen blieb, sagte er, ich muss bei dir einkehren. Komm. Was machte Zachäus? Er rutschte auf diesen Baum, egal ob er, Spreisel einfangen würde oder nicht. Wisst ihr, was dieser junge Mann, was dieser Mann macht? Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Ich vermute, er lief und wusste nicht wohin. Egal, er durfte kommen. Das Gewand war wahrscheinlich das Einzige, was er hatte, weil das war die Grundlage, wo er saß beim Betteln und das war das, wo er sich bedecken konnte, damit er nicht gefroren hat. Mehr hatte der Mann nicht gehabt. Und das ist ihm egal. Er springt auf, deswegen wird es erwähnt. Er schmeißt alles weg. Er will nur noch eins, er will zu Jesus. Dieser Jesus, der Sohn Davids, hat sich seiner erbarmt. Er kommt nicht und sagt, ja gut, danke, ja, ich bin ja auch wert. Er ist dankbar, er ist so froh, wie Zachäus genauso. Warum? Weil sie beide wissen, sie haben Jesus nicht verdient. Sie haben die Gnade nicht verdient, sie haben die Zuwendung nicht verdient. Und wenn Jesus ruft, oh, mich ruft er. Liebe Freunde, liebe Freundin, liebes Kind Gottes, wenn du dich darüber aufregst, dass du ein Kind bist und dein Nachbar noch nicht, dann frage ich mich, ob du die Gnade in deinem Rufen gesehen hast. Wenn es dich nicht auf die Knie treibt und in die Dankbarkeit führt, dass Gott dich gerufen hat, dann frage ich mich, ob du wirklich ein armer Bettler warst oder ob du immer noch auf Recht und Gerechtigkeit pochst. Ich will zum Schluss kommen. Vers 52. Was hatte Bartimäus? Also, wer war er? Ein armer, blinder Bettler. Was wollte er? Erbarmen. Erbarmen Gottes. Und was hatte er? Und Jesus sprach zu ihm, Vers 52, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Also doch muss man viel glauben, dann wird man geheilt. Also hatte Bartimäus so viel Glauben. Was glaubt er? Welchen Glauben? Welcher Glaube hat ihn gerettet? Das ist das andere Wort hier. Was glaubte er? Dass Jesus Christus der Sohn Davids ist. Und dass er sich ihm erbarmen muss. Mehr nicht. Glaubt ihr, er hat viel mehr gewusst? Aber das hat ihm gereicht. Erbarm dich meiner, erbarm dich meiner. Das hier ist weit mehr ist als nur ein irdisches Sehen. Dass dieses Wunder mehr als Heilung ist und ein weiterer Beleg, dass Jesus die Vollmacht hat, Wunder zu tun, wird deutlich am Vers 52. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach. Hier ist einer wirklich sehend geworden. Hier ist einer sehend in geistlichen Dingen geworden. Hier wurde einer zum wirklich Nachfolger Jesu. Hier ist einer von zwei in Jericho, die Voraussetzung als Erwachsene gebracht haben, um das Reich Gottes empfangen zu können. Das hatte der reiche Jünger nicht geschafft. Bis dato haben es auch die Jünger noch, waren sie noch nicht so weit. Das mussten sie lernen. Und Jesus nimmt zwei aus Jericho, aus dieser Stadt, und zeigt ihnen, wie man als Erwachsener ein Kind wird. Wie man als Erwachsener und als Freier ein Sklave wird. Er illustriert es ihnen. Markus bringt uns dieses Beispiel von Bartimäus, der ein Mitglied des Leibes Christi wurde, der ein Mitglied der Gemeinde Jerusalems wurde, dass er sogar mit Namen bekannt wurde. Und damit sicher ein Zeuge des Erbarmens Gottes wurde, der Voraussetzung, das Reich Gottes zu empfangen. Wenn du glaubst, deswegen hat Lukas schon Teil 1 gepredigt, bevor wir diesen Text lasen, wenn wir glauben, dass unsere Leistung die Grundlage dafür ist, dass wir gerettet werden, dann sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir das Reich Gottes empfangen können. Jesus bringt uns an den Punkt, wo wir begreifen, wir kriegen es nicht hin. Und in dem Moment, wo wir anfangen zu schreien und uns egal ist, was die anderen darüber denken, dass wir schreien und es eingestehen, dass allein wir auf das Erbarmen Gottes angewiesen sind, da bringen wir die Voraussetzung, das Reich Gottes zu empfangen. Alles andere ist kein Weg. Alles andere ist Religion. Das Evangelium darin ist, es ist allein das Erbarmen Gottes. Amen.